Der Gedanken für diese Morgenstunde entnehmen wir aus Evangelium Matthäus 28. Matthäus 28, und wir lesen auch die ersten 7 Verse. Matthäus 28, 1 bis 7. Es ist eigentlich der gleichen Gedanken wie in der Vorlesung, nur jetzt aus, wie Matthäus das beschrieben hatte. Als aber der Sabbat um war, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sieh, es geschah ein starkes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Aber der Engel antwortete den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt. Der Gedanke für heute Morgen soll lauten: die Kraft Gottes und seine Wirkung. Wir haben auch an den Ostertagen eine ähnliche Botschaft gehört von der Kraft Gottes. Aber ich hoffe nicht, dass ich irgendwie da überschneiden werde, mich mit dem, die Kraft Gottes und seine Wirkung. Wir haben gehört, diese Begebenheit jetzt an dem Auferstehungsmorgen. Es ist ein Morgen geworden, welchen die Erde noch nie erlebt hatte. Ein besonderer Tag ist angebrochen, ein besonderer Morgen, und dieser Morgen brachte allen Menschen eine Gnade. Unermessliche Gnade bekamen die Menschen durch das Geschehen an diesem Morgen. Und für Gott war das die Erfüllung des Erlösungsplanes. An dem wurde erfüllt, der Erlösungsplan Gottes. Es wurde alles vollbracht, und Gott hat das getan, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, gerettet werden und das Heil für die Seele bekommen zu können. Und dieser Tag wurde eigentlich für die Menschheit ein neuer Tag, ein besonderer Tag geworden. Und wenige wussten aber dann an diesem Morgen von der Bedeutung dieses Tages, von dem Ausmaß, was das gebracht hatte. Vielleicht die da jetzt direkt teilgenommen hatten oder ganz nah gewesen sind, haben das miterlebt. Jetzt sagen wir, die Frauen, die zugesehen haben, die Jünger haben das auch hautnah erlebt. Für sie war das ein Geschehen. Für die Menschen, die dabei gewesen, mitgeholfen haben an dem allem, war was anderes. Aber es gab ja viele Menschen, die weiter weg wohnten, wo dann vielleicht auch tausende Kilometer weit weg wohnten. Ich denke, sie bekamen das dann nicht mit. Ja? Sie haben ja nicht mitbekommen, was da geschehen ist, jetzt auch Golgatha bei Jerusalem. Aber das Wunderbare von diesem Geschehen ist eigentlich das, gerade das, dass sogar Menschen, die weit weg gewesen sind, die gleiche Gnade bekommen haben. Auch Menschen, die danach geboren sind, die gleiche Gnade bekommen haben. Auch Menschen, die noch geboren werden, bis der Herr kommt. Immer nur die gleiche Wirkung dieses Auferstehungsmorgen haben würden. Sie werden den gleichen Segen empfangen können. Sie werden die Wirkung dieser göttlicher Kraft an sich verspüren können, wenn sie das möchten und wenn sie das wollen. Und für mich war das besonders, als ich mich so befasste mit dem Wort, wie groß ist doch die Gnade Gottes oder wie groß ist doch diese Kraft Gottes, welche das ermöglicht hatte, dass sie Christus aus dem Tode lebendig auferstehen ließ. Die Kraft seiner Auferstehung, das haben wir am vergangenen Sonntag gehört in Hamm. Aber das konnte nur in Erfüllung gehen und konnte nur der Herr Gott konnte versöhnt werden nur durch das Opfer Jesu Christi. Es bedarf eines Opfers für die Menschen. Es bedarf einer Versöhnung der Menschen mit Gott. Es ist auch nicht so gemeint, wenn jetzt, man kann es so erklären, naja, Gott wurde versöhnt durch den Tod Christi, durch das vergossene Blut, durch das Kreuz, Tod Christi, wurde ja Gott versöhnt. Und dann hat Christus ja alles getan. Er hat alles getan, was er konnte und was noch möglich wäre. Aber es heißt nicht, dass die Menschen dann automatisch, wenn sie vielleicht geboren werden, dass sie schon auch frei sind, dass sie eigentlich dann Gottes Kinder sind. Das ist nicht so. Der Herr hat mit dem geschaffen die Möglichkeit, der Eingang in das Heiligtum, der Eingang in das Heilige Gottes hat der Herr mit dem geschaffen. Und Christus, der eigentlich dann eingewilligt hatte und freiwillig dieses Opfer gebracht hatte. Das ist das, was die Menschen erfahren dürfen, wenn sie das wollen. Ich denke an das Wort, welches an der Spruch an der Wand in Hamm, lautet es so, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer der Sohn hat, das ewige Leben. Es ist auch nicht bedeutet, dass weil Christus für mich gestorben ist, dann automatisch habe ich ihn. Lange nicht. Lange nicht, wenn ich noch in der Welt lebe, in der Sünde lebe, wenn ich nicht meinen sündigen Zustand noch nicht erkannt habe, dann ist Christus weit weg. Dann ist er für mich noch umsonst gestorben. Aber er sagt, wer den Sohn im Herzen hat, wer den Sohn angenommen hat, wer zum Sohn gekommen ist, vor dem Sohn niedergefallen ist und hat gesagt, Herr Jesus Christus, ich bin ein Sünder. So wie der verlorene Sohn ist uns gezeigt, dieses Beispiel, wie er zurückkam. Er wollte gar keine Bedingungen. Er stellte überhaupt keine Bedingungen vor seinem Vater. Das Einzigste war zu ihm, Vater, ich bin vor dir und vor Gott schuldig. Das war das Einzigste, was er gesehen hatte. Er hat nicht gesehen, jetzt, was die Menschen um ihn sagen. Er hat nicht gesehen, was vielleicht die anderen Knechte sagen. Sieh, da ist er gekommen. Oder sein älterer Bruder. Er schaute schief auf ihn. Er war nicht begeistert von dem, ja, was der Vater dann ihm gegeben hatte. Aber dieser verlorene Sohn, für ihn war das Einzigste, ich bin gekommen und von dir die Vergebung zu haben. Das ist bedeutet, den Sohn in sich zu haben. Und was sagte der Vater dann? Er war tot und ist lebendig geworden. Aber Geschwister, genau das, genau dieses Werk kann nur geschehen durch die Kraft Gottes. Die gleiche Kraft Gottes, die Christus aus dem Tode herausholte, die gleiche Kraft Gottes, die gewirkt hatte an Christus, die ihm die Kraft geschenkt hatte, die gleiche Kraft Gottes kann auch das tun, dass Menschen gerettet werden können. Und die Menschen, die gerettet worden sind, für sie ist dieser Auferstehungstag ein besonderer Tag. Es ist ein ganz anderer Tag als jeder andere Tag, weil da habe ich die Gnade bekommen. Mit dem Tode Christi ist ja nicht alles zum Ende gekommen. Wir Menschen, wenn wir gehen, jeder Mensch, der schon gegangen ist, es ist eigentlich das Ende, ja, das Ende des Lebens, dieses Menschen, das Ende seiner Wirkung. Er kann nicht mehr wirken, er kann nicht einen Einfluss ausüben. Das Einzige vielleicht, was uns noch bleibt, die Spur, die hinterlassen ist. Das ist das Einzige, was noch den Menschen in Erinnerung bleibt. Ist doch so. Wir denken oft, Jahre nach vielleicht, an Menschen, die uns ein Licht, ein Segen gewesen sind. Und doch sind sie gegangen. Es ist für sie das Leben zu Ende gekommen. Und es vergeht, wird eine Zeit vergehen, dann wird kaum jemand noch sich erinnern an diesen Menschen. Egal wie gut er gewesen ist, es ist so. Oder Menschen, die einen schlechten Weg gegangen sind, da reden man, wird oft auch Jahrhunderte über sie gesprochen, geschrieben, geredet. Und doch, sie haben keine Auswirkung. Das Leben ist weg, die Kraft ist weg. Aber nicht bei Christus. Das ist eigentlich das Wunder Gottes, dass Christus auferstanden ist und lebt. Mit der Auferstehung brachte Christus ein Leben in die Welt. Er ist gestorben, aber die Auferstehung Christi bringt Leben. Die Wirkung dieser Auferstehung, sie gebührt Leben. Erstmal, Christus lebt selbst, in Ewigkeit wird leben, aber auch er gebührt Leben für Menschen. Das hat, die Kraft hat so eine Wirkung, dass es heute noch Menschen aus dem Sündentod erweckt und zum Leben bringt. Es ist nicht gemeint, den leiblichen Tod zum Leben. Es ist im geistlichen Sinne gemeint, dass ein Mensch aus dem Tode zum Leben kommt und lebendig wird. Und das ist diese Kraft Gottes, die heute noch lebt, die heute lebt und die nicht weniger geworden ist. Mich bewundert das immer so. Ich glaube an das und doch nimmt es mich so Wunder, dass Christus vor jetzt über 2000 Jahren das getan hatte. Oder 2000, so ja, im Durchschnitt. Aber doch die Kraft, welches das bewirkt hatte, die ist die gleiche, die nimmt überhaupt nicht ab. Die kann nicht abnehmen, weil Gott lebt, Christus lebt. Und durch seinen Heiligen Geist wirkt Gott heute an Menschen mit der gleichen Kraft. Er wirkt so, wie der Mensch diese Kraft in sich hineinlässt. So viel kann der Herr auch arbeiten. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, es wird manchmal nicht unbedingt richtig erklärt, dieser Vers. Johannes 14, ich lese mal vom Vers 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus sagt zu den Jüngern, die Kraft, die er besitzt, werden sie auch haben. Er wird von seiner Kraft ihnen auch geben. Und er sagt zu ihnen, wenn es vielleicht euch schwierig zu glauben ist an mich, aber dann schaut doch die Werke an, die ich tue. Und diese Werke sprechen doch etwas. Sie reden auch eine Sprache und der Mensch kann besser glauben. Wenn heute man ein gewaltiges Wunder sehen würde, manchen Mensch würde vielleicht sagen, ja, es ist doch möglich, dass ein lebendiger Gott noch ist. Aber es ist nicht der Weg, wo er den Menschen dann zum Glauben führt. Und Jesus sagte, glaubt doch um den Werken willen. Und wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das ist das eine. Und dann sagt er weiter, und wird größere als diese tun. Und da habe ich schon auch so mitbekommen, es heißt, wir als Menschen werden noch größere Werke als diese tun. Was meinte Christus damit? Wir als Menschen würden nie ein größeres Werk tun können, als Gott tut. Wir sind ja Menschen. Aber Geschwister, diese Kraft Gottes, die wird wirken durch uns, dass Menschen aus dem Tode zum Leben kommen. Das ist ja eigentlich das größte Wunder, was geschehen könnte, dass ein Mensch, der tot gewesen ist, ich meine, in Sündentod, ein Leben ohne Gott führte und er zum Leben erwacht. Er wird wach, er wird aus dem Grabe rausgenommen, wo er eigentlich praktisch den geistlichen Tod gestorben ist oder noch nie erlebt hatte, den geistlichen Tod, er ist eigentlich im Grabe, bildlich gesprochen. Und diese Kraft Gottes wirkt so, dass ein Mensch aus diesem Grabe heraufgehoben wird. Er wird nicht selbst raussteigen können, da liegt der Stein vor dem Grabe, aber er wird herausgehoben aus dem Grabe durch Gottes Kraft, durch die Wirkung dieses Auferstehungsmorgens, durch die Wirkung dessen, was da geschehen ist, weil Leben, Christus bringt Leben, weil er auferstanden ist und lebt. Und das ist das größte Wunder. Nicht, dass Menschen denken, sie können noch mehr Krumme gerade machen oder Kranke gesund machen. Geschwister, das ist bei Gott auf der zweiten Stelle. Gott will, dass wir auch gut leben können, dass wir auch gesund sein können. Aber Geschwister, an der ersten Stelle steht bei Gott nur die Seele. Nur die Seele, nur für die Seele hat Christus das getan. Er hat nicht das Opfertod gebracht, dass die Menschen gesund sein können. Dann werden sie nie Gott suchen oder noch weniger suchen. Dann werden sie noch vielleicht kälter, noch abweisender. Aber Gott wird manchmal durch das, dass er mich so tiefe Wege führt, dass ich an meinem Körper Leiden verspüre, und er führt und arbeitet mit dieser Kraft in dieser Hinsicht. Und Gott will, dass wir zuerst das geistliche Leben in uns haben als das andere. Und so wird Gott durch diese Kraft, die er geschenkt hat an Menschen. Und Jesus sagte in Johannes 14, wer an mich glaubt. Es ist so wunderbar, Geschwister, die Gottes Kraft zu erfahren und zu erkennen und zu verstehen, bedarf es unbedingt den Glauben. Den Glauben, dass Christus geboren ist, dass Christus der Sohn Gottes ist, dass Christus auch auferstanden ist, das zu glauben und erkennen, nicht nur mit unserem Verstand, dass wir das vielleicht uns eingeprägt haben, aber tief in der Seele, dass dieser Glauben an den lebendigen Gott und Christus und Heiland mein Grundsatz in meiner Seele ist. Das, auf dem stehe ich, auf dem Glauben. Deswegen sagte Christus nicht zuerst, oh, ihr werdet Wunder tun, wer an mich glaubt, wer den Sohn Gottes in sich hat. Das bedarf eines Glaubens an den ewigen, allmächtigen Gott. Das bedarf so können wir diese Kraft Gottes in sich haben. Nun, Matthäus beschreibt im Kapitel 28 kurz die Begebenheit. Aber Geschwister, Matthäus schreibt von einem Erdbeben. In der Dämmerung geschah ein Erdbeben. Was konnte ein Erdbeben bewirken? Es ist die Gotteskraft. Es ist die Gotteskraft, die an diesem Morgen dann sichtbar wurde. Und es heißt, dass in der Dämmerung kamen Maria Magdalena und die andere Maria. Sie kamen. Ihr Herz war da bei dem Grabe. Sein Herz war da bei dem Graben. Und es dämmert noch. Und es dämmert eigentlich. Es ist noch früh dann, es muss man aufstehen und gehen. Und sie gehen und es geschieht ein großes Erdbeben. Ein starkes Erdbeben steht bei mir, weil ein Engel vom Himmel kam herab. Und was tut der Engel? Er wälzt diesen Stein vom Grabe weg und setzt sich drauf. Ich bin lange über das Wort so nachgedacht, was das alles bedeuten könnte, Geschwister. Wenn Gott redet, wenn Gott spricht, wenn Gott zu Menschen spricht, welche Wirkung hat diese Kraft gehabt? Wir lesen nicht, dass die Frauen umgefallen wie tot sind. Merken wir, ja? Aber wir lesen, dass die Wache, Vers 4, aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Toten. Die Wächter bekommen das mit, die aus Furcht vor ihm, vor dem Engel. Und sie erschraken wie tot. Sie waren weg. Sie konnten nichts mitnehmen. Aber warum Maria und die anderen, die sahen das? Sie blieben ruhig. Sie sind da Und sie konnten sehen. Und mit ihnen konnte der Engel sprechen. Geschwister, diese Kraft Gottes, sie hat der Herr jetzt der Welt gezeigt. Der Welt gezeigt, dass sie sieht, dass da ein allmächtiger Herr und Heiland ist. Allmächtiger Gott auf der Erde ist, der noch da ist. Ja? Aber Geschwister, auch die Frauen, die durften sehen, dass der Herr wirklich auferstanden ist, dass es von Gott ist. Und das heißt, er wälzte diesen Stein weg. Als sie, Markus berichtet, als sie gingen zum Grabe, beschäftigt sie einen Gedanken. Ja? Vielleicht lesen wir dann Markus im letzten Kapitel. Sie beschäftigt einen Gedanken, Vers 3, Markus 16. Und sie sagte zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Sie sind ja Menschen, so wie wir alle. Und sie gehen und ein Gedanke beschäftigt sich. Sie wollen ja kommen und den Herrn salben. Sie wollten noch etwas tun für ihn. Die Liebe treibt sie eigentlich zu dem Grabe. Aber wer macht es? Sie können das nicht. Und wir lesen vor, auch dass das der reiche Mann Josef aus Arimathea, er hat das getan. Er hat zum Schutz des Leibes Christi, hat er eigentlich sein Grab gegeben, wo im Stein gehauen ist. Und auch hat diesen Stein an die Öffnung gewälzt, musste was ein großer Stein gewesen sein, zum Schutz der Christi, dass er verwahrt bleiben möchte. Auch ein gutes Vorhaben, ja. Und die anderen eigentlich, die Pharisäer, die ließen das noch versiegeln. Sie gehen von ihrer Sicht aus, dass ja, der er nicht rauskommen könnte, weil sie sagten, er sagte, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Wir merken, wie sie ungeistlich beurteilen. Ja? Es ist eine göttliche Sache gewesen. Und sie als Menschen, da müssen noch ein Siegel drauf tun. Ja? Sie setzen vor Gott einen Siegel, dass er nicht auferstehen soll, wie menschlich gedacht. Ja? Aber was wollte ich sagen? Ja, die Frauen kommen und sehen. Markus sagt so, und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Geschwister, sie müssen zuerst aufblicken. Geschwister, wenn einmal welcher Stein könnte der Gotteskraft widerstehen? Kein Berg auf Erden könnte dieser Kraft widerstehen, weil es Gott selbst gewesen ist. Aber Geschwister, ein Stein musste weggewälzt werden. Und so ein Stein, dass er weggewälzt wird von Gott selbst, müssen wir zu ihm aufblicken. Müssen Menschen zuerst zu ihm aufblicken. Sie müssen zum Glauben kommen, und dass der Herr wirklich der Herr ist und er auferstanden ist und lebt. Aber dieser Stein, der vor meiner Seele liegt, den kann nur der Herr wegtun, wenn die Seele aufblickt, wenn die Seele sich naht sich zu Gott. Jakobus sagte, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Deswegen das Aufblicken zum Herrn. Es bedarf, damit eine Seele die Kraft Gottes an sich verspüren und erleben kann, bedarf es sich aufblicken, und der Herr wird diesen Stein wegtun. Er wird die Möglichkeit schenken, dass wir zu Christus auch kommen können. Er wird jedem die Möglichkeit schenken, zu Christus kommen. Aber Geschwister, auch der kleinste Stein muss weg sein, der im Wege zu Gott ist. Der kleinste Stein, der im Wege zu Christus ist, er muss weggeräumt werden, sonst geht es nicht. Sonst werden wir nie Gott sehen können, wer ein kleinster Stein noch im Wege liegt. Er wird schon stören. Geschwister, vor dem Tor der Ewigkeit wird dieser kleine Stein ein Fels sein. Ein Fels sein, der versiegelt ist und der keiner wegrollen kann. Wenn wir vor der Tor der Ewigkeit stehen würden und ein kleiner Stein vor uns ist. Es ist so groß, so wichtig, Geschwister, wie es heißt, als sie sahen, war der Stein weggerollt. Es war nichts mehr da. Sie konnten eigentlich zu Christus kommen, und später lesen wir, dass Christus sie angesprochen hat. Er kam dann zu ihnen, sie sind da, und plötzlich sahen sie Christus. Geschwister, wie eigentlich wenig bedarf es einem Menschen, damit Christus ihm selbst begegnet, zu ihm kommt. Wie wenig bedarf es? Es heißt nur, früh aufstehen, früh genug aus dem vielleicht sündlichen Schlaf aufstehen, erwachen, früh genug, damit es noch Zeit ist, bevor dieser Tag angebrochen ist, wo der Herr einst kommt. Sie kamen in den Dämmerung. Geschwister, wie groß ist doch der Ernst Gottes, Geschwister, dass Menschen, bevor der Tag angebrochen ist und es zu spät ist, sie kommen und lassen den Stein wegwälzen durch die Kraft Gottes, dass er weg ist. Die Kraft Gottes, welche Wirkung hat es noch heute auch? Welche Wirkung hat es auch in anderen Dingen? Die Kraft Gottes gibt uns Menschen Kraft, im Leben zu gehen, wenn es auch schwere Wege geht, wenn wir auch nicht mehr durchblicken. Geschwister, genau diese Kraft Gottes ist das, die dann uns Kraft schenkt, damit wir bestehen können, die Kraft Gottes. Johannes beschreibt das Gebet Jesu, Johannes 17. Am Anfang redet Jesus auf von dieser Kraft Gottes und er sagt so, ich lese vom Vers 1 und 2, da hob Jesus seine Augen zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die ihm gegeben sind, ewiges Leben geben. Geschwister, Gott schenkte Jesus diese Macht. Gott, Christus bekam von seinem Vater diese Macht, diese Kraft Gottes, damit über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben geben. Geschwister, der Herr wird uns nie fallen lassen. Mir ist es so wichtig, so in meinem Leben, manchmal sieht man eigentlich fast mehr dunkel als hell, ja. Aber Geschwister, der Herr, er hat das Leben geschenkt. Und wenn der Herr dieses Leben geschenkt hat, er wird so lange uns diese Kraft spüren lassen, bis wir erhalten bleiben. Er sagt, du hast sie mir gegeben. Und Geschwister, der Herr ist ja treu. Das, was ihm gegeben worden ist, das wird er halten in seiner Hand. Das er wird halten in seiner Hand. Er wird uns eigentlich nie selbst fallen lassen. Er wird nie uns aus den Händen so fallen lassen, wie vielleicht wir manchmal einander fallen lassen können. Aber der Herr wird das sich nie fallen lassen. Geschwister, Gottes Kraft noch einmal besteht in seinem Wort. Es ist mir auch besonders so wichtig, in seinem heiligen Wort besteht die Gotteskraft, weil durch die Kraft dieses Wortes haben wir wieder Leben, können wir wieder leben. Und auch in Johannes 17, Vers 14 sagt Jesus so, in seinem Gebet sagt er zu Gott eigentlich, was er getan hatte und sagt so, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also wir sind eins. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Geschwister, eins soll jedes Kind Gottes beachten, dass dieses Wort Gottes eine Wahrheit ist. Und dieses Wort Gottes soll für uns ein Heiligtum sein. Es soll für uns heilig sein. Der Herr sagt, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Geschwister, es ist ein gewaltiger Schatz, was dieses Wort Gottes ist für ein Kind Gottes. Und dieser Schatz sollen wir nie, wie soll ich sagen, verwechseln. Nicht eintauschen wollen. Es soll uns ein Heiligtum sein. Es soll etwas sein Unantastbare. Es soll uns eigentlich wehtun im Herzen, wenn wir sehen oder hören, dass das Wort Gottes, ich sage jetzt nicht unbedingt missbraucht wird, aber in diesem Sinne gebraucht wird. Es soll uns teuer sein, dieser teuer wertes Wort soll uns teuer sein. Wir sollen es nie, mir scheint es so, wir können es nie genug schätzen, weil genau dieses Wort eigentlich Leben gibt. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Wort. Das ist eigentlich Christus, welches eigentlich nicht missbraucht werden soll. Und Geschwister, Menschen schätzen das nicht genug. Gerade heute, denke ich, ist es für uns wichtig, erkennen die Wahrheit dieses Wortes, erkennen die Kraft, welche in, genau in diesem Wort Gottes liegt. Ich habe mir Fragen gestellt, warum suchen Menschen das Wort dort, wo es nicht geben kann? Warum suchen Menschen das Wort oder Jesus da, wo er nicht sein kann? Warum kann man heute aus dem Gottesdienst rausgehen und zu einem anderen Gottesdienst gehen? Geschwister, was machen wir mit dem Wort Gottes? Wie heilig ist es uns? Wie heilig oder wie teuer ist das Wort Gottes uns heute? Warum ist es möglich, hören ein anderes Wort? Weil wenn es dort nur von Christus gesprochen wird, Geschwister, es sagt doch nicht, dass Christus da ist. Es sagt doch gar nichts aus, dass Gott da ist. Es sagt doch nicht aus, dass das heilige Wort da ist. Lange nicht. Da müssen wir sehr aufpassen. Ich sage es einfach so, weil heute so eine Zeit ist, Geschwister, dass das Wort Gottes, das reine Wort, scheinbar zu wenig schmeckt und dann gehe ich an einen anderen Ort und höre noch ein Wort. Und ich mache dann mit. Geschwister, was hat Paulus gesagt zu den Korinthern? Ich komme jetzt auf das Wort. 2. Korinther. Zweiter Korinther 6, ich lese mal vom Vers 14 bis zum Schluss. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Geschwister, was bedarf noch Erklärung, solch ein ernstes, tiefes Wort? Paulus sagt zu den Korinther, sie sollen nicht ziehen am fremden Joch. Geschwister, gerade ist das, wenn Menschen die Vorstellung haben, sie sind in der Gemeinde Gottes, aber sie haben die Vorstellung, sie können auch noch irgendwo mitmachen, noch irgendwo vielleicht mitwirken. Was tun sie? Sie ziehen an einem fremden Joch. Das ist nicht das Joch Christi. Es ist nicht das Christi, nicht die Kraft Gottes in diesem Joch, Geschwister. Aber wir helfen mit. Wir helfen eigentlich regelrecht dem Feind mit. Wir schließen einen Bund mit dem Feind und geben ihm die Hand und ziehen mit. Wir beten dort mit. Wir machen mit. Geschwister, das ist ein Ziehen an einem fremden Joch. Und Paulus sagt, was hat überhaupt Christus mit ihnen zu tun? Was hat überhaupt, welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Geschwister, er sagt, ihr seid ein Tempel, ihr seid heilig, ihr habt Christus in euch, ihr habt den Heiligen Geist in euch. Wie kann dieser heilige Tempel Gemeinschaft haben mit etwas anderes? Geschwister, da wird Gott uns fallen lassen. Da wird Gott seine Kraft zurückziehen. Da wird Gott uns die Kraft nicht mehr verspüren lassen, wenn er sagt, geht ihr hinaus. Geht nicht dahin. Gott sagte zu seinem Volk, geht nicht zu ihnen. geht nicht, hat keine Gemeinschaft mit ihnen. Aber Geschwister, heute, die, mir scheint es so, die Grenze oder der, so bildlich gesprochen, der Strich zwischen Gott oder die, der Gemeinde Gottes oder irgendwelche andere Gemeinschaft, wie sie alle heißen, Geschwister, sie wird immer unsichtbarer. Sie wird immer weniger sichtbar. Und Geschwister, es werden immer leider Menschen, weniger Menschen, die diesen Strich noch sehen, erkennen können, was Gott ist, was nicht Gott ist. Dieses Wort, Geschwister, in welches Paulus sprach zu der Korinther, Geschwister, es ist ein echtes und ein tiefes, ernstes Wort. Er sagt so, dass das Wort Gottes soll unser Heiligtum sein. Es soll uns teuer sein, es soll uns ein wertvoller sein wie alles andere auf der Erde, was gesprochen wird, was geredet wird. Das Wort ist ja die Speise unserer Seele. Und Geschwister, wenn wir die falsche Speise nehmen, wenn wir im natürlichen Leben nicht das zu uns nehmen, wie reagiert unser Körper? Ja? Wir werden krank. Ich spüre das fast jeden zweiten Tag. Geschwister, wir werden krank, wir werden kraftlos, wir werden matt. Weil wir die falsche Speise zu uns genommen haben. Warum reagiert der Körper und die Seele nicht, Geschwister? Warum soll die Seele nicht auch krank werden? Und sie wird krank. Sie wird krank und dann hilft keine Kraft mehr, weil wir selbst gegangen sind. Wir selbst das andere wollten. Ich denke noch an Elia. 1. Könige 19, wie Elia am Boden war und am Verzweifeln, wie er eigentlich geht, er will sterben. Und dann heißt es, 1. Könige 19, Vers 5, er legte sich und schlief unter dem Günsterstrauch und sie, ein Engel, rührte ihn an und sagte zu ihm, steh auf. Es war noch zu früh zum Aufgeben. Und dann sieht er ein geröstetes Brot bei ihm stehen, ein Krug mit Wasser. Und der Engel des Herrn, Vers 7, kam zum zweiten Mal, einmal und zum zweiten Mal, und rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage, 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Geschwister, warum konnte Elia 40 Tage und 40 Nächte gehen? Meinen wir, war das genug für den natürlichen Körper, das klein etwas Brot und das Wasser? Aber Geschwister, es war eine Speise von Gott. Selbst Gott sandte einen Engel und gab ihm Speise einmal, zweimal, gab ihm Speise genug, um 40 Tage und 40 Nächte gehen zu können. Es war, Geschwister, nur, weil es eine göttliche Kraft gewesen ist in dieser Speise. Und deswegen nur konnte Elia gehen. Merken wir, was ich sagen möchte. Nur durch die Kraft dieser göttlichen Speise, es heißt, durch die Kraft dieser Speise. Geschwister, wenn jetzt Menschen ihm vorbereitet hätte, das beste Essen, das größte, oder das vielleicht ein Berg voll Essen, und die Elia hätte viel Essen bekommen, von Menschenhand vorbereitet, er hätte nicht geschafft das. Er könnte nicht die 40 Tage gehen. Er wäre nie zum Berg Gottes gekommen, Geschwister. Es ist so wichtig, so tiefe Gedanken sind da. Göttliche Speise, die hat Kraft. Und darum, dass ich vorhin gesagt hatte, Geschwister, der Herr möge uns bewahren von jeder anderen menschlichen Speise, die heute ausgeteilt wird im Internet, in Häusern, in Gebäuden, in Riesengebäuden, wo tausende Menschen versammelt werden. Geschwister, es ist alles menschliche Speise, die keine Kraft hat. Und wir werden nie zum Berg Gottes kommen können. Wir werden fallen. Wir werden losgehen und am dritten Tag werden wir fallen. Wir werden nicht überleben, weil das nur Menschenspeise ist. Geschwister, Kraft hat nur Gott in sich. Kraft hat nur die göttliche Speise. Darum konnte Elia gehen. Ich denke an das Volk Israel. Warum konnte das Volk Israel 40 Jahre gehen in der Wüste. Es waren schlimme Verhältnisse. Es war Wüste, Geschwister, wo nur Sand, Wind und Hitze ist. Nachts sehr kalt. Aber sie bekamen ein Manna. Ich lese, ja, sie bekamen ein Manna. Später war es ihnen zu wenig, sie wurden nicht so zufrieden mit dieser Speise von Gott. Er gibt ihnen noch mehr, er gibt noch Wachteln ihnen. Aber Geschwister, dieses Manna ist eine ganz einfache Speise. Und Gott wusste, für ihr Körper ist das genug, für das natürliche Leben. Dieses Manna ist ein Produkt, wo eigentlich ganz gänzlich sich verarbeiten liest, ja. Aber Geschwister, es war eine Speise von Gott. Und wie sie auch auf den ersten Blick einfach aussah und wie sie vielleicht wenig Vertrauen schenkte, aber trotzdem war sie Speise von Gott. Und sie war eine göttliche Speise. Und sie war genug, ihnen 40 Jahre lang zu gehen, dieses Manna. Und Geschwister, wenn uns vielleicht manchmal ein einfaches Wort ausgeteilt wird oder ein Mensch das Wort uns bringt, welchen wir sagen, naja, es ist kein Prediger aus irgendwelchem fernen Land. Geschwister, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn es Gott gegeben hatte. Es spielt keine Rolle, wer das Wort bringt, wenn es nur von Gott gegeben ist. Und wenn das nur eine einfache Manna ist, das hat es Kraft. Diese Manna hat die Kraft gehabt, das Volk durchzuführen, durch die ganze Jahre durch, bis sie gekommen sind in dieses verheißene Land. Sie wären nicht in das verheißene Land gekommen mit Speise, wenn sie selber sie bereiten müssten. Geschwister, was wäre das gegeben? Sie haben das nicht und müssten bereiten. Aber so ist, Geschwister, heute Menschen, sie haben das nicht und sie bereiten etwas. Sie können vielleicht schön reden und gut reden. Es ist schön gestaltet, aber Geschwister, es ist nicht die göttliche Manna. Es ist nicht das, was der Herr geben will. Und Geschwister, nur die Kraft Gottes, die in seinem Wort liegt, in seiner Speise liegt, kann uns bewahren, uns Kraft schenken, durch das Leben zu gehen, von Gott als wohlgefällig angesehen werden. Und Gott ist barmherziger, ein barmherziger Gott, und er lässt seine Kraft an Menschen kund werden, besonders die er liebt, damit sie ihn erkennen. Ich denke jetzt noch, als Pharao das Volk nicht ziehen wollte, ich weiß nicht, bei der vierten Plage, sagte Gott zu Mose, geh zu ihm und sage zu Pharao, dass an ihm, an seinem Volk, will ich meine Kraft beweisen. Damit er, dieser Pharao und das Volk zur Erkenntnis kommt. Sie waren ja Götzendiener, sie hatten nicht den lebendigen Gott, kannten ihn nicht, ja. Aber Gott wollte trotzdem, dass dieses dunkle Volk, ich meine in der Seele dunkel, erkennen müssten am Ende, dass es doch einen lebendigen Gott gibt. Dass ihr Gottesdienst nichts ist, dass er vergebens ist. Er sagte, ich an dir will zeigen, was meine Kraft, du sollst sie erkennen, meine Kraft, die in mir ist, die ich in mir habe. Ist mir jetzt ausgefallen, in der Konferenz gehört, eigentlich das Wort, damit ich erkenne die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seinen Leiden, sagt Apostel Paulus, ist mir ausgefallen, wollte gern lesen das. Aber Geschwister, was will Apostel sagen? Es muss zur Erkenntnis kommen, was die Kraft der Auferstehung ist, was die Kraft Gottes ist. Paulus redet dann vorhin von dem, dass er eigentlich alles verloren hatte, um Christi willen, damit ich Christus gewinne. Ich glaube in Philipper, oder? Entschuldigung. Ich glaube in Philipper. Ja, in Philipper 3. Redet er von sich aus und sagt, was er für Gewinn gehalten hatte, was für ihn eigentlich ein schönes Leben vor ihm stand. Er war ein Gelehrter und er hat eine offene Tür in der Welt, aber das achtete er gar nichts. Und er sagt, um Christi Willi habe ich das verloren. Und Geschwister, das verloren ist nicht so verstehen, wenn etwas verloren, dann tut uns leid, wir suchen das, ja, ein Gegenstand, ein Schlüssel oder noch was. Es tut uns leid, wir suchen. Er hat es anders verloren, er hat es eigentlich liegen lassen. So verloren, er hat das hingegeben, um Christi Willen. Und er sagt dann so, in Vers 9, Vers 8, ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, damit ich in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe. Paulus lebte nach dem Gesetz gerecht, ohne Tadel. Das war seine eigene Gerechtigkeit, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Deswegen, der Glaube spielt da eine größte Rolle. Warum Glauben? Damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Geschwister, da ist, Paulus sagt, durch den Glauben aufgrund sondern durch den Glauben an Christus kommt, damit er erkennt die Kraft der Auferstehung. Und er sagt, er hat genug auch Gemeinschaft gehabt mit Leiden Christi. Er hat genug gelitten für Christi an seinem Leibe. Das wünschte der Apostel Paulus den Philipper zu. Und Gottes Kraft ist ohne Ende, Geschwister. Und die Gottes Kraft der Verstehung hat eigentlich den Menschen einen lebendigen Erlöser geschenkt. Einen lebendigen Erlöser geschenkt. Wir lesen jetzt, was Hiob gesagt hat, das wissen wir alle, wie Hiob gesagt hatte, wie er eigentlich beschuldigt worden ist von seinen Freunden, wie er geplagt worden ist von sich aus, was er alles eigentlich durchmachen musste. Aber das Ende sagte Hiob so dann, im Hiob 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und nachdem diese meine Haupt zerschlagen ist, werde ich Gott ohne mein Fleisch sehen. Denselben werde ich sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz und meine Brust. Oh Geschwister, Hiob, als es alles durchgemacht hatte, als er auch beschuldigt worden ist, dass er eigentlich schuldig in dem allem ist, diese Kraft Gottes lässt ihn doch noch, ich sage es so, sich aufraffen, aufatmen. Und er kommt zu einer tieferen Erkenntnis, sagt er, wenn das auch alles so ist, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Geschwister, Hiob damals hat erkannt, mein Erlöser lebt. Und wenn mein Erlöser lebt, was kann mir passieren? Was kann mir widerfahren vom Feinde? Oder meine Seele, sie lebt dann auf, wenn ich weiß, mein Erlöser lebt. Er ist nicht tot, er ist nicht im Grabe geblieben. Er lebt und er wird auch leben und wird jedem Menschen helfen. Geschwister, es heißt so, Hiob sagt so eine Prophezeiung und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Geschwister, Christus war der Erste und Christus wird auch der Letzte sein. Christus hat das erste Wort gehabt, alles soll geschaffen werden und durch die Kraft Gottes wurde alles geschaffen, was um uns steht und was wir alles sehen. Aber er wird auch der Letzte sein und wenn es aus dem Staub sieht, wird sein, Christus wird sich erheben. Christus wird in seiner großen Kraft erheben, über alles, über die ganze Erde. Und Geschwister, dann wird sein, so wie Hiob sagte, mit allen Seelen, die diese Kraft Gottes nicht verloren haben, die in sich sie aufgenommen haben, die ließen eigentlich diese Kraft in sich einfließen. Es wird so jedem einzelnen Kind Gottes gehen, wie Hiob sagte, denselben werde ich sehen, meine Augen werden ihn sehen. Geschwister, wir werden sehen den Auferstandenen, Jesus Christus. Jesus fragte den Engel fragte die Frau, wen sucht ihr? sucht ihr den Gekreuzigten. Sie suchten eigentlich den Gekreuzigten. Aber er sagte, er ist auferstanden, er lebt. Und Geschwister, dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis, die der Herr uns schenkt, dass Christus lebt. Und Christus hat mir das Leben geschenkt. Und der Herr gebe uns allen Geschwister und vielen Menschen, dass wir Christus, dieses Leben Gott nicht verlieren möge. Dass diese Kraft der Auferstehung in uns bleiben werden, bis wir so weit kommen, wie Hiob sagte. Und meine Augen werden den Herrn schauen. Der Herr segne uns. Amen.